Mehr als vier Fragen. Der rotarische Podcast mit Florian Quanz.
Und Christian Schleuß, EndpolioNow-Koordinator von Rotary International für Deutschland, die Schweiz und Liechtenstein. Lieber Christian, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
EndpolioNow, darüber wollen wir sprechen. Das rotarische Engagement hat seinen Ursprung 1979 auf den Philippinen, wo man 6 Millionen Kinder gegen Kinderlähmung geimpft hat. 1985 wird das Programm Polio Plus von Rotary International dann initiiert. Warum hat sich Rotary seinerzeit dem Kampf gegen Polio verschrieben?
Ja, erst einmal bin ich sehr dankbar darüber, dass du sagst, den Ursprung 1979, weil häufig wird erst 88, als die WHO dazu kam, genannt. Aber die Rotarier waren schon viel früher dort aktiv. Eigentlich hat es 1961 angefangen, als unser Clubfreund Albert Sabin vom Rotary Club Cincinnati eben den Schluckimpfstoff entwickelt hat. Und das hat ein paar Jahre gebraucht, bis die Rotarier dann 1978, ich glaube, das war eine ähnliche Situation, wie wir sie jetzt hatten, nach einem großen humanitären Projekt suchen. Man muss auch dazu sagen, das war auch eine Zeit, 1980 sind die Pocken ausgerottet, also man stand kurz vor der Ausrottung einer anderen Krankheit. Wir haben es gerade mitbekommen, 1985, das große Live-Aid-Konzert. Da war also eine Zeit, wo man nach so etwas suchte. Und die Rotarier suchten eben nach einem humanitären Großprojekt. Und da konnte Sabin sie eben überzeugen von dem Schluckimpfstoff. Und da haben die Rotarier 1978 auch ihre Convention in Tokio beschlossen, gegen Polio zu impfen. Und schon ein Jahr später hat man dann in Manila 6,3 Millionen Kinder geimpft. Und das war eigentlich der Startschuss des Ganzen. Das war auch in einer Zeit so des Aufbruchs. Man war dort sehr mutig, sehr euphorisch. Ja, dass der Weg so lange wurde, das hat sich damals, glaube ich, noch niemand gedacht.
Über den langen Weg, den wir schon hinter uns haben und wie lange er noch mutmaßlich sein wird, den wir vor uns haben, sprechen wir nachher noch. Zunächst würde ich mal auf Polio selbst schauen. Wie wird dieser Virus übertragen?
Das Schwierige an dem Virus ist, dass es ein Abwasservirus ist. Also letztendlich wird es dadurch, dass wir verunreinigte Nahrungsmittel oder Trinkwasser aufnehmen, eben fäkal-oral nennt man das, übertragen als Schmierinfektion. Es kann auch kurzzeitig wirklich als Tröpfcheninfektion kommen am Anfang der Infektion. Das spielt aber eigentlich keine große Rolle. Die Hygiene spielt das ganz, ganz große Thema in unserem Übertragungsweg bei den Polioviren.
Es gibt drei Typen von Polioviren, Wildtyp 2 und Wildtyp 3. Gelten inzwischen als ausgerottet. Und das können wir ja auch selbstbewusst als Erfolg auch von Rotary verkaufen. Worin unterscheidet sich der noch grassierende Wildtyp 1 von den anderen beiden?
Ja, du hast es gerade schon gesagt, das erste Wichtige ist, dass überhaupt noch da ist. Und man muss auch beim Wildtyp 1 sagen, dass die größten Teile des genetischen Materials, also die Verwandtschaften in diesem Wildtyp 1 auch schon nicht mehr da sind. Festzuhalten ist, dass Typ 2 und 3 auf dieser Welt seit vielen, vielen Jahren nicht mehr nachgewiesen wurden. Dort ist EndpolioNow Wirklichkeit. Und für den Typ 1, bis auf einen ganz kleinen Unterstamm YB3A, der Name ist uninteressant, ist Wildtyp 1 auch weltweit bis auf eine kleine Region Afghanistan, Pakistan ausgerottet. Aber zu deiner Frage nun, was ist der Unterschied? Die Viren sind alle drei völlig unterschiedlich genetisch. Also es ist nicht wie ein Untertyp bei Corona, was wir kennen, sondern es sind drei wirklich getrennte Viren. Und sie haben eine Unterschiedlichkeit ja letztendlich in ihrer Schwere. Der häufigste war Wildtyp 1. Er hat auch die schwersten Verläufe gemacht und logischerweise bleibt er eben auch bis zum Schluss über. Er galt auch als endemisch. Der Typ 2 ist eher so ein... Er macht etwas mildere Verläufe und der Typ 3 hat immer nur so einzelne Ausbrüche gemacht. Also insofern unterschieden sie sich, wie sie sich verbreiten und sie sind aber eben auch genetisch völlig unterschiedlich.
Ist es in absehbarer Zeit denkbar, dass es ein Medikament für Polioinfizierte geben wird?
Ich glaube, das kann man relativ klar mit Nein beantworten, weil es zwei ganz harte Kriterien dafür gibt. Das eine Kriterium ist die Erkrankung selbst. Wenn die Kinder erkranken oder auch die Erwachsenen erkranken, und dann passiert ja bei 100, 200 Menschen eigentlich erstmal nur eine einfache Erkältung. Und bei einem kommt es dann dazu, dass wirklich die Nervenzellen, die die Muskeln bewegen, kaputt gehen. Die sind dann kaputt und vorbei. Und erst dann merkt man den Polio-Patienten und man kann einen Nerv, der kaputt ist, nicht wiederherstellen. Aber es gibt noch ein zweites wichtiges Argument. Wir haben einen Impfstoff, der je nachdem, wo er produziert wird und wie der Dollarkurs ist, unter 20 Cent pro Dosis ist. Damit wird es nie eine Medikamentenherstellung geben. Es ist einfach viel zu günstig und wir haben eine viel zu gute Prophylaxe. Wir haben das Werkzeug, wir haben alle Tools, Polio auszurotten. Medizinisch ist das keine Frage und deswegen wird sich keine Firma an eine Medikamentenentwicklung machen.
Blicken wir mal nach Deutschland und auf aktuelle Zahlen. Aktuelle Zahlen des Robert-Koch-Instituts zeigen, einen vollständigen Polio-Schutz gibt es nur bei 21% der Einjährigen und bei 77% der Zweijährigen in Deutschland. Woher kommt diese Impfmüdigkeit bei Eltern?
Auf die Impfmüdigkeit kommen wir gleich, aber ich würde am Anfang, glaube ich, die Eltern mal ein bisschen in Schutz nehmen, weil diese Zahlen auch unserem Impfplan geschuldigt sind. Ich möchte es mal etwas krass formulieren. Wir haben uns da sehr lange etwas vorgemacht. Wir haben einfach die Schuluntersuchungszahlen genommen und die waren ganz ordentlich, jedenfalls im Schnitt. Regional gibt es dort große Unterschiede. Dann hatten wir bis vor ein paar Jahren ein Schema, wo wir die Säuglinge dreimal und dann im zweiten Lebensjahr ein viertes Mal geimpft haben. Das hat sich geändert auf ein Schema 2+1 und deswegen ist die dritte Impfung, die WHO fordert, eben nach den ersten Geburtstag gerutscht. Und das sind die 21%. Also auch gut regelmäßig in meine Praxis impfen kommende Eltern haben mit einem Jahr nicht unbedingt alle den Impfschutz. Da muss der Impfplan nachgebessert werden. Aber die 77% der Zweijährigen, das ist schon eine Sache, da muss man sagen, da ist dann wirklich, da gehen uns Kinder, da gehen uns Familien verloren, die eben nicht mehr kommen. Meistens ist es Vergessen, Unwissenheit. In ganz, ganz seltenen Fällen ist es wirklich eine Impfgegnerschaft. Das ist eine laute, aber sehr, sehr kleine Gruppe. Zum Polio muss man sagen, Polio ist ja in Deutschland in dem 6-fach Impfstoff enthalten. Und über Polio selber diskutieren eigentlich keine Eltern. Also eine typische Impfmüdigkeit, ich möchte keine Polio, das habe ich noch nicht gehört.
Aber zeigt sich da, dass Aufklärung und Werbekampagnen da sinnvoll wären? Vielleicht auch mit initiiert von Rotary?
Ganz unbedingt. Ich denke, dass Endpolio Now auch ein Hands-on-Projekt für meinen lokalen Rotary-Club ist, dass ich mit meiner Familie spreche. Am besten fange ich mal in meinen eigenen Impfpass zu gucken, dann mit meiner Familie spreche, vielleicht auch mal mit den Kindern und ihren Enkelkindern, dass ich in der Gemeinschaft, im Dorf, in der Stadt spreche, dass Impfen eine sehr seriöse, wirtschaftlich begründete Prophylaxe ist, wo ich sehr, sehr einfach gut vor Krankheiten schützen kann. Das halte ich für einen ganz wichtigen Teil von Endpolio, ja.
Du bist ja auch zuständig für Weiz und Liechtenstein. Wie sehen da denn die Zahlen aus?
Für Deutschland habe ich die Zahlen sehr gut, weil ich halt als Rotary-Vertreter auch im RKI in der Nationalen Kommission bin. In der Schweiz habe ich die Zahlen nicht so direkt, aber die Schweizer Impfquote wird mit 92% angegeben. Das ist aber regional extrem unterschiedlich. Wir haben nur 3 Kantone, die wirklich die 95%, was die WHO fordert, erfüllen. Und wir haben regional teilweise 30% nicht oder nicht ausreichend geimpfter Kinder. Also da sind wir auch bei den Zahlen von den 70. Und ich schätze mal, dass das Kleinkinderproblem in der Schweiz genau das gleiche ist wie in Deutschland. Mhm.
Blicken wir wieder auf Deutschland. Im Jahr 2024, also im vergangenen Jahr, wurden im Abwasser von Hamburg, Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart, Dresden, Köln, Düsseldorf und Bonn, ich hoffe, ich habe jetzt keine Stadt vergessen, gefährlich mutierte Polioviren aus einer Impfserie 2020 in Nigeria gefunden. Wie groß ist die Gefahr eines Poliofalles in Deutschland?
Also, wenn ich kurz ausholen darf, warum ist das in den Städten gefunden worden? Na, weil man da geguckt hat. Man hat in den anderen Städten gar nicht geguckt. Wir haben 9 von 9 Städten gesucht und alle waren positiv. Also das heißt nicht, dass jetzt in Hannover nichts ist. Man hat da noch nicht gesucht. Nach dem Fall in New York, dort ist ja ein Poliofall aufgetreten, ein junger, ungeimpfter Mann. Und da hat man dann in Deutschland beschlossen, wir machen eine Studie. Und das Helmholtz-Institut hat mal in Berlin nachgeguckt und bums, waren alle 3 positiv. Und ein Jahr später hat man es eben auf Deutschland verteilt. Und die Zahlen, auch 2025, waren sie erstmal wieder zurück, aber sie sind wieder da. Wir haben wieder mehrere Abwasserproben auch positiv. Also es war keine Einmalfliege, sondern das ist auch weiter so. Und das Robert-Koch-Institut hat laut verschiedener Medien, meine Kommission hat das noch nicht gesagt, aber laut verschiedener Medien geht davon aus, dass es bereits eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung gegeben hat. Das heißt nicht einen Kranken, sondern das heißt, dass das Virus von Mensch zu Mensch weitergegeben wird. Wir haben ja ein Problem in Deutschland. Wir sind alle nicht mehr mit dem Schluckimpfstoff geimpft, sondern gespritzt. Das heißt, wir sind geschützt, aber wir können das Virus weitergeben. Das heißt, wir bleiben gesund, aber das Virus kann sich vermehren und sucht sich den Patienten, der eben nicht geimpft ist. Und wenn man sich dann die Zahlen anguckt, dann muss man zusammenfassen, die Gefahr eines Poliofalls in Deutschland ist real vorhanden, aber sie ist extrem gering. Und was man sagen muss, ist, wir haben ein enorm hohes Surveillance-Überwachungssystem und dort würden Schutzmechanismen bei dem ersten Fall sehr, sehr schnell greifen. Also jetzt eine Angst zu schüren, dass in Deutschland wieder zig Poliofälle auftreten, das halte ich übertrieben, aber ehrlich gesagt fände ich auch einen einzigen Fall in Deutschland sehr beschämend.
Das kann man nur unterstreichen. In der jüngeren Vergangenheit schien es, als seien die rotarischen Bemühungen, Polio auszurotten, nicht zu stoppen. Wir haben in den entlegensten Regionen Pakistans geimpft. Im Gaza-Krieg haben wir Waffenpausen verhandelt und mit Millionen von Impfungen einen Ausbruch gestoppt. Auch in Afghanistan funktioniert inzwischen die Zusammenarbeit mit den herrschenden Taliban wieder besser. Was macht die rotarische Gemeinschaft, was macht Rotary so effektiv?
Naja, ich glaube, das sind ganz verschiedene Dinge. Ich glaube, das eine ist unsere Passion, dass Rotarier, wenn sie was wollen, sehr, sehr lange dranbleiben und versuchen, ihr Ziel durchzusetzen. Zum anderen, wir sind vor Ort, im Gegensatz zu anderen Organisationen, die dann jemanden halt nach Pakistan schicken, um mal zu gucken. Wir rufen unseren Rotary Club Islamabad an und sagen, Freunde, macht ihr mal. Wir bauen Brücken. Ich würde sagen, EndPolioNow ist das größte Friedensprojekt, was wir haben. Wenn wir in der arabischen Welt mit einem amerikanischen Impfstoff ankommen und wir dann Frauen überzeugen müssen, dass sie ihr eigenes Kind mit diesem Schluckimpfstoff impfen müssen, da gehört ganz viel Vertrauen zu, da gehört Überzeugungsarbeit zu. Und ein Punkt, den wir auch haben, wir können sehr, sehr schnell adaptieren. Vielleicht gebe ich ein Beispiel. Mit den Taliban ist nicht einfach, aber wir hatten eine House-to-House-Impfmöglichkeit, die ist uns genommen worden und es wurde gesagt, wir dürfen nur noch in den Moscheen impfen. Das reicht aber nicht. Und es wurde verhandelt und wir dürfen jetzt wieder House-to-House machen. Wir dürfen nicht in das Haus, aber wir dürfen vor dem Haus stehen und dort impfen. Und das ist so eine typische rotarische Lösung. Wir dürfen nicht in House-to-House, wir machen halt vor House-to-House. Und das ist Rotary. Und ein Punkt, den, glaube ich, alle Partner haben, und das ist unsere zentrale Rolle in dieser ganzen Kampagne, wir sind einfach verlässlich. Wenn Rotarier sagen, wir treiben 50 Millionen auf, dann tun wir das. Und das schätzt auch zum Beispiel ein Bill Gates und das schätzt auch die Staatengemeinschaft.
Seit 1988 wurde die Zahl der Fälle um 99,9% reduziert. 2011 eine Aufklärungskampagne unter dem Slogan This Close, so nah dran initiiert. Und doch ist der Kampf gegen Polio noch nicht zu Ende. Warum ist diese letzte Meile so schwer für uns?
Also erstmal möchte ich sagen, ich fand diesen Slogan so close nie wirklich gut. Weil als Mediziner weiß man relativ schnell, so nah dran heißt noch lange nicht, wir sind zu Ende. Ein Virus ausrotten ist eher eine Exponentialfunktion und jeder weiß noch irgendwie aus Mathe, bis zur Null zu kommen, ist dann ein sehr, sehr langer Weg. Ich möchte zwei Punkte zum Bedenken geben. Als wir angefangen haben, gab es noch kein HIV auf dieser Welt. Und wir müssen nur die letzten vielleicht 3 Jahre zurückgehen oder 5 Jahre zurückgehen. Was gab es da noch nicht, was es jetzt gibt? Unser Problem in der Polio-Kampagne ist überhaupt nicht die medizinische, die Machbarkeit oder dass wir zu wenig Impfstoff haben oder. Es sind Konflikte, es sind Krisen. Ein Problem, vielleicht ein direktes Beispiel, wir haben momentan ein Problem in Pakistan. Kinder, die den Schluckimpfstoff erhalten haben, erkranken trotzdem an der Polio. Und da fragt man sich, warum? Weil diese Kinder so unterernährt sind und solche Durchfallerkrankungen haben, dass das Virus überhaupt keine Impfreaktion auslösen kann. Man kennt das zum Beispiel von der Pille. Wenn man krank ist, muss man aufpassen, ob die noch funktioniert. Und deswegen haben wir Kinder, die haben zwar den Schluckimpfstoff bekommen, er konnte aber nicht funktionieren, weil die Kinder so grundkrank sind. Und ich finde, dieses Bild zeigt, wo wir überall adaptieren müssen. Diese Kinder müssen wir dann halt spritzen, obwohl wir es eigentlich nicht tun. Und so gibt es immer wieder lokale Anpassungen. Die sind aber nicht medizinischer wirklich Natur, sondern ja, einer sozialen, einer gesellschaftlichen Natur. Und dagegen kämpfen wir. Und ich glaube, selbst wenn Endpolio noch lange, lange, lange Zeit geht, ist dieser Kampf enorm viel wert und ist wert, dass wir Rotarier ihn führen, auch wenn der letzte Poliofall in meiner Amtszeit eben nicht mehr sein wird.
Das Beispiel der unterernährten Kinder in Pakistan zeigt die Komplexität des Kampfes gegen Polio und zeigt auch, dass man das nicht sozusagen die Impfung nicht alleine betrachten kann, sondern dass es das, was Rotary im Übrigen auch macht, begleitet werden muss. Also begleitet werden muss natürlich, dass man versucht, eine Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen mit Lebensmitteln, dass man den Zugang zu sauberem Trinkwasser, das ist ja auch eine wesentliche Säule von Rotary, versucht immer mehr Menschen zu ermöglichen, weil sauberes Trinkwasser, du hast es ja eingangs erklärt, wie wird dieser Virus übertragen? So durch verunreinigtes Wasser. Das heißt, dass Rotary schon sehr intelligent mit den anderen Schwerpunktbereichen da so ein Gesamtpaket bietet, was schon sehr effektiv ist. Und doch, so sagst du, klar, das ist nicht einfach, sozusagen diese letzte Meile tatsächlich zu schaffen, weil eben wir auch nicht wissen, was da eventuell auch Neues auf uns zukommt. Und was wir natürlich nie wissen, sind einfach die politischen Verhältnisse. Wo können wir impfen?
Einer der Kritikpunkte, der von Rotariern häufig kommt, ist, dass sie sagen, alleine mit dem Impfen werdet ihr es nicht schaffen. Und dieser Kritikpunkt ist richtig. Und deswegen ist zum Beispiel die letzte Spende aller deutschen Polio-Spenden in ein Projekt in Pakistan gegangen, was genau das macht. Hygiene, Gesundheitsaufklärung, Ernährung, Basisbildung. Denn die Leute dort vor Ort sagen, hör mal, wir hungern, wir haben Krieg, wir haben Überschwemmung, wir haben Naturkatastrophen und ihr kommt mit eurem blöden Impfstoff für irgendeine Krankheit. Da haben die ja recht. Und deswegen muss man auch da immer wieder anpassen und letztendlich teilweise auch so ein paar Deals schaffen, dass man sagt, okay, ihr kriegt die und die Basis und dann machen wir unseren Part. Und so wird immer zum einen auch ein Stück weit gehandelt. Zum anderen haben wir ja in der Polio-Eradikationsinitiative die Partner, zum Beispiel die Gavi, die ganz interessiert daran ist, auch andere Krankheiten zu impfen. An unsere Kampagne hängen sich ja ganz viele Masernimpfungen, Malaria-Aufklärungen, was auch immer mit dran. Allein Tetanus, Diphtherie und Keuchhustenimpfung ist ja auf der Welt, ich habe es gerade noch gestern gelesen, 14 Millionen Kinder auf dieser Welt in 24 haben keine dieser Impfungen gehabt. Und das läuft halt häufig auch als Trittbrettfahrer. Deswegen heißt unser Projekt ja eigentlich auch Polio Plus. Und dieses Plus ist etwas enorm Wichtiges.
Du hast gerade Partner angesprochen, mit denen Rotary zusammenarbeitet. Du hast vorhin auch die Gates-Stiftung genannt und natürlich die Weltgesundheitsorganisation. Da gibt es jetzt eine sehr unerfreuliche Entwicklung. US-Präsident Donald Trump hat entschieden, aus der Weltgesundheitsorganisation austreten zu wollen. Das wird, wenn er seine Meinung nicht noch ändert, was sein kann, im Januar 2026 dann der Fall sein. Amerikanische Gesundheitsbehörden haben bereits jetzt die Zusammenarbeit mit vielen NGOs eingestellt. Was bedeutet das im Kampf gegen Polio?
Ja, das ist ein sehr komplexes Bild. Ich würde mal damit anfangen, dass es eigentlich erstaunlich ist, wie viel die Vereinigten Staaten bis dato mit ihrer USAID und was an Geldern gegeben haben, dass es einen so großen Einbruch gibt, wenn ein Land sagt, wir machen das in der Weltgemeinschaft nicht mehr, muss man sagen, ist auch nicht richtig. Und das Zweite ist, es ist nicht nur die USA, es sind ganz, ganz viele Länder. Es ist zum Beispiel auch Deutschland. Wir haben unser Entwicklungshilfe-Haushaltsentwurf auch um 50% gestrichen. Und das heißt, für den Posten Polio sind wir von 37 Millionen aktuell auf 20 Millionen eingebucht. Und wir hoffen, dass das diesen Sommer wenigstens das durch den Haushalt kommt. Also Entwicklungshilfe und Gesundheitsversorgung für arme Länder ist momentan nicht mehr ganz so angesagt. Zu der WHO, das ist aber jetzt Aussage des Pressesprechers der WHO, der sagt, wir sind ein ausführendes Büro, mehr sind wir nicht. Die Weltstaatengemeinschaft, das ist unser Partner, den wir überzeugen müssen. Die WHO mussten wir nie überzeugen. Das heißt, es wird ganz viele Anpassungen geben und es wird viele Programme auch geben, die dort enorme Einbrüche kriegen. Ich glaube, dass unsere GPAI relativ gut aufgestellt ist. Wir haben gerade vor ein paar Wochen wieder die Weltgesundheitsversammlung in Genf gehabt. Und die ist die entscheidende. Und dort hat Judith Diamond, unsere Rotary Representative, nochmal sehr unser Versprechen, unsere Passion vorgetragen. Und alle Staaten haben sich wieder committed für eben dieses Projekt, weltweit die Polio auszurotten. Die rotarische Verlässlichkeit baut Vertrauen auf. Und dass uns die Gates Foundation jeden Dollar verdreifacht, das sehen die Staaten sehr genau, denn Gates kann gut rechnen. Und das ist der Grund, warum es die Staaten Geld geben. Und die Geldgeber werden sich verschieben. Wir sehen das gerade, dass zum Beispiel Saudi-Arabien relativ groß einsteigt. Ich glaube, dass wir mit weniger Geld auskommen werden müssen. Wir werden das aber trotzdem so anpassen können, dass das Programm weiterläuft und dass es neue Geldgeber geben wird.
Du hast es gerade angesprochen, dass auch Deutschland seinen Entwicklungsbeitrag oder seinen Entwicklungshaushalt massiv zusammengestrichen hat, dass das für Polio mutmaßlich bedeutet, nur noch mit 20 Millionen Euro im Jahr auskommen zu müssen. Nun ist der aktuelle Bundeskanzler Friedrich Merz ja selbst Rotarier und kennt mutmaßlich Endpolio Now. Gibt es da einen direkten rotarischen Draht in die Bundesregierung hinein? Nutzt ihr diesen Draht und versucht ihr, die Rotarier in der Bundesregierung, das ist ja nicht alleine Friedrich Merz, zu überzeugen, dass zumindest diese 20 Millionen da auch drin bleiben?
Ja, unbedingt. Die Aufgabe von Rotary ist nicht nur die Spenden einzutragen und Öffentlichkeitsarbeit zu machen, sondern auch die Advocacy in den Staaten. Und das findet in allen Staaten statt. Das müssen die Rotarier nicht nur in Pakistan bei ihrem Gesundheitsministerium machen. Das tun wir auch. Und wir haben mit Tatjana König als unsere National Advocacy Advisorin wirklich einen Posten, die nur das macht, die in Berlin wirklich, ja, im positiven Sinne Lobbyarbeit macht und mit allen Parlamentariern spricht. Und wir haben zum letzten Haushalt eine große Kampagne gemacht, wo alle Rotarier lokal in ihrem Wahlkreis ihren Bundestagsabgeordneten eben angeschrieben haben, dass sie überhaupt über dieses Projekt Bescheid wissen. Denn die Parlamentarier müssen über so viele Sachen abstimmen. Ich denke, dass 90% mit dem Namen GPI überhaupt nichts anfangen konnten. Wir haben natürlich unsere Leute, die sehr hinter uns stehen, die Infektiologen sind und das Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit steht auch hinter uns, aber letztendlich entscheidet Finanzminister. Und eine Sache, die da ganz interessant ist, wir hatten in den letzten Haushalt ganz viele positive Nachrichten aus der Opposition. Wir würden das dann besser machen und aus der Regierung eher vorsichtig, wir haben kein Geld. Jetzt haben sie sich gedreht, müssen wir mal gucken, ob sie sich an ihre Aussagen aus dem Herbst noch halten werden. Aber momentan ist ein ganz heißer Sommer, was diesen Haushalt angeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, alle Posten, die auf diesem Entwicklungsplan, Hilfeplan stehen, sind wichtige Posten. Und man kann nicht Brot für die Welt gegen Polio oder gegen UNICEF ausspielen. Alle rennen dort Sturm und versuchen irgendwie, ja, ein Stückchen noch zu bekommen. Wir geben so viel Geld für Waffen und Ähnliches aus, dass dann da so viel gestrichen wird, ist natürlich sehr schmerzhaft.
Definitiv. Umso wichtiger ist ja tatsächlich die Spendenbereitschaft der rotarischen Freundinnen und Freunde. Wie ist es denn um die aktuell bestellt?
Ich glaube, die Rotarier unserer Zonen, also Deutschland, Schweiz und Liechtenstein, haben verstanden, dass humanitäre Hilfe benötigt wird. Und es gibt Clubs, die sind sehr lokal, aber wenn Clubs auch international unterwegs sind, dann haben sie auch verstanden, dass Endpolio Now eben auch unser wichtigstes Foundation-Projekt, unser Project Number One ist und sie deswegen spenden. Was wir erst sehr langsam verstehen als Rotarier, was für ein einzigartiges Weltprojekt dort wir haben. Es ist das einzige Projekt auf dieser Welt, wo wirklich alle Staaten sich zu committed haben. Das hat weder der Zweite Weltkrieg noch die Vereinten Nationen geschafft. Wir Rotarier führen ein Weltprojekt, das größte humanitäre Projekt an, und darauf sollten wir sehr stolz sein. Ich habe die Spendenzahlen jetzt aktuell, sie sind noch nicht veröffentlicht, aber ich habe sie schon und ich kann voraussagen, ich bin sehr zufrieden. Es ist gut gelaufen dieses Jahr.
Tatsächlich hätte ich damit nicht gerechnet, dass du sehr zufrieden bist. Ich hatte die Befürchtung, dass, weil eben So Close uns über ein paar Jahre jetzt schon suggeriert, eigentlich müssten wir jetzt mal zum Ende kommen und wir schaffen es nicht, dass das auch zu einer Müdigkeit bei der Spendenbereitschaft führt. Umso mehr freue ich mich, dass die Rotarier verstanden haben, was du gerade so treffend erklärt hast, was das für ein großartiges, weltumspannendes Projekt ist und wie erfolgreich wir damit, wenn wir zurückblicken, auch schon waren. Allerletzte Frage, das betrifft dich persönlich. In deiner Funktion als Endpolio-Now-Koordinator bist du ja jetzt im Juli in dein letztes Amtsjahr gestartet. Hast du schon einen Nachfolger im Blick?
Das Wichtige an dem Projekt ist, dass es langfristig weiterläuft. Und da wir in Rotary, und das ist auch gut und richtig, immer die Rotation haben, ist eine meiner Aufgaben ganz klar Kontinuität. Und wir haben also zum einen erst einmal die Gruppe der 20 deutschsprachigen Polio-Beauftragten. Dort ist ein ständiger Wechsel, weil in den Distrikten immer wieder Leute wechseln, aber die Gruppe läuft weiter. Und das ist enorm wichtig. Und die Planung und Einarbeitung meines Nachfolgers, ja, die ist bereits im Gange. Das ist ähnlich, wie es bei dem Präsidenten auch ist, dass man sich frühzeitig darum bemüht. Und ja, das läuft. Und so viel ich verraten darf schon mal, wir werden es als ein Team machen. Wir werden im Norden und in der Mitte und der Süden unserer Zone 3 Personen haben, wovon einer als der Koordinator den Haupthut aufhat und 2 als Assistent in der Arbeit unterstützen. Denn es macht sehr viel Sinn, die Arbeit zu verteilen. Je mehr man aktiv ist, umso aktiver sind dann auch die Rotarier.
Kannst du uns Namen verraten?
Nein, das tue ich nicht, weil das muss die oder der Nachfolger tun, wann er oder sie es für richtig hält.
Bleibst du in anderer Funktion oder beratend dem Team? Stehst du da weiter zur Verfügung?
Also ich werde es dann jetzt 12 Jahre gemacht haben, 9 Jahre in meinem Distrikt und dann die 3 Jahre auf Zonenebene. Und wenn mich jemand fragt, werde ich antworten, mehr werde ich nicht tun. Ich bin kein sehr großer Freund des rotarischen Paars. Ich werde mir was Neues suchen, denke ich.
Dann danke ich erstmal ganz herzlich für das informative Gespräch, für die Zeit, die du dir genommen hast. Ganz herzlichen Dank für die vielen Jahre rotarischen Engagements im Kampf gegen Polio und ein glückliches Händchen bei der Suche nach einer neuen Aufgabe, dass das gelingt und dass du mit demselben Enthusiasmus und derselben Freude dich dann auch neuen Dingen widmest und das hoffentlich auch bei Rotary tust, weil Rotary lebt von rotarischem Engagement, lebt von einzelnen Persönlichkeiten wie dir, die sich so für eine Gemeinschaft und für die Welt einsetzen. Ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir.